Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, diejenigen, die das entsprechende Alter haben, werden sich vielleicht noch an den 1. November des Jahres 1950 erinnern. Ein Tag, der als besonders leuchtend und strahlend für die katholische Christenheit beschrieben wird. Der Tag nämlich, an dem seine Heiligkeit Papst Pius XII. Das Dogma von der Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit verkündete. Eine Stunde also der absoluten, glasklaren Wahrheit, wo die Kirche mit der höchsten ihr von Gott verliehenen Autorität das aussprach, was bindend und bannend von den Christen anzunehmen ist. An diesem Tag, der für die Katholiken eine besondere Freudenstunde bedeutete, meldeten sich natürlich auch Stimmen, die einen anderen Klang hatten, die nicht ihrer Freude, sondern ihrer Skepsis, ja sogar ihrer offenen Ablehnung dieses Geschehens lebhaften Ausdruck verliehen. Wie denn überhaupt die Kirche dazu komme, so etwas, was überhaupt nicht in der Heiligen Schrift stehe, als Glaubenssatz zu verkünden? Ja, überhaupt, was diese Anmaßung des Papstes zu bedeuten habe, etwas als unfehlbare und für jeden Christenmenschen verpflichtende Wahrheit zu verkünden. Nun, liebe Gläubige, diejenigen, die sich eingehender mit der Frage beschäftigten, griffen denn auch mit Sicherheit zu der dogmatischen Bulle Munificentissimus Deus, die Papst Pius XII. Zur Erklärung seines großen Schrittes, das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel zu verkündigen, veröffentlichte. Das Schreiben datiert vom 1. November 1950, ist ein großartiges, in seiner Art fast als einzigartig zu bezeichnendes Dokument der katholischen Lehre und des katholischen Selbstverständnisses. Hier spricht nicht einfach jemand, gleichsam aus eigener Vollmacht, um den Leuten eine Wahrheit aufzudrücken, die bisher nicht vorhanden gewesen wäre, sondern hier macht sich jemand zur Stimme der gesamten christlichen Tradition und dann auch zur Stimme Gottes selbst auf Erden. Papst Pius XII. Beginnt nämlich sein Schreiben mit der Feststellung, dass die Marienverehrung auf dem ganzen Erdkreis im Zunehmen begriffen sei. Dass über die Jahrhunderte, ja, die inzwischen fast zwei Jahrtausende des Christentums hin, sich eine ständige Fortentwicklung des Glaubens und der Frömmigkeit in Bezug auf die allerseligste Jungfrau Maria feststellen lasse. Und gerade die jüngeren Entwicklungen der Lehre, die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens im Jahre 1854 hätten dazu geführt, dass gleichsam ein Drang, ein Druck entstanden sei, nun auch noch diese Wahrheit als vom Heiligen Geist geoffenbart zu verkünden, die Himmelfahrt Mariens. Denn sie, so der Heilige Vater Pius XII., ist die letzte und die notwendige Konsequenz aus der Tatsache, dass Maria ohne Makel der Erbsünde empfangen worden ist. Er stellt auch fest, dass das ganze katholische Kirchenvolk und der Klerus, ja auch die Bischöfe des ganzen Erdkreises, die Verkündigung dieses Dogmas ersehnen und verlangen. Liebe Gläubige, stellen wir uns einmal vor, man hätte damals diesen Schritt nicht vollzogen und würde etwa in der geschichtlichen Stunde, in der wir jetzt stehen, solches erwägen. Einen so wunderbaren Einklang des katholischen Volkes, des Klerus und der Bischöfe könnten wir wohl nicht mehr erwarten. Da Daher war das wirklich der Kairos, das heißt der historisch günstige und von Gott gegebene Augenblick, den großen und wichtigen Schritt der Lehrverkündigung zu tun. Papst Pius XII. Bleibt aber in seiner dogmatischen Bulle auch die Erklärung, die inhaltliche Erklärung dieses Dogmas nicht schuldig. Er beruft sich zuallererst auf das Glaubenszeugnis der Kirche. Und zwar nicht nur der Kirche in diesem geschichtlichen Augenblick, sondern der Kirche aller Zeiten. Denn, liebe Gläubige, es ist eben falsch, wenn man heute meint, man müsse einfach nur eine Befragung der christlichen Zeitgenossen zu unternehmen, um dann zu wissen, was die Kirche glaubt. Die Kirche lebt nicht nur zu dieser Stunde, sie lebt nicht nur nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sondern es ist die Kirche vom Anfang ihrer Gründung an bis zum Ende. Und deshalb zählt das Zeugnis der ganzen christlichen Vergangenheit. Und es zählt bedeutend mehr und fällt bedeutend stärker ins Gewicht als das, was manche unserer wenig erleuchteten theologischen Zeitgenossen von sich geben. Bemerkenswert, dass Papst Pius XII. An den Anfang seiner Begründung nicht das kirchliche Lehramt, nicht die Heilige Schrift und auch nicht die Kirchenväter setzt, sondern den Glaubenssinn des Volkes. Das heißt, das Gespür der Menschen, die getauft und gefirmt sind, die ein Leben im mystischen Leib in Verbindung mit dem Oberhaupt der Kirche führen. Dieses gesunde, gläubige Volk hat also nach Auffassung auch der Kirchenleitung einen untrüglichen Glaubenssinn. Nicht das durch bestimmte modische Zeiterscheinungen verführte Kirchenvolk, das dann aufbegehrt und den Zeitgeist über den Heiligen Geist stellen will, sondern das gesunde, christliche, unverdorbene Volk. Pius XII. Erwähnt eigens das christliche Brauchtum, das über die Jahrhunderte hin immer schon die Entschlafung und die Aufnahme Mariens in den Himmel gefeiert habe. Eigens hebt er den Rosenkranz hervor. Ja, seit unvordenklichen Zeiten beten wir eben im glorreichen Rosenkranz als viertes Geheimnis, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Und das ist für unseren Glauben ein Argument. Es ist eben nach Pius XII. Schlechterdings unvorstellbar, dass man über so lange Zeit dem christlichen Volk etwas gebetet und verehrt hätte, was nicht der Wahrheit entspricht. Hier gilt also Vox Populi, Vox Dei. Stimme des Volkes, wohlgemerkt des gläubigen Kirchenvolkes, ist in gewisser Weise die Stimme Gottes. Und dann als zweites Zeugnis führt der Heilige Vater die liturgische Tradition an. Das heißt, die offizielle gottesdienstliche Feier. Sie kannte, fast so weit wir zurückschauen vermögen, immer schon die Verehrung dieses Geheimnisses. Und das nicht nur an einem Ort oder in einem Erdteil, sondern in der ganzen christlichen Welt. Die Kirche des Westens, die Kirche Roms ebenso wie die verschiedenen orientalischen Riten des Ostens kennen alle die liturgische Feier der Aufnahme Mariens in den Himmel. Es sind vor allem die östlichen Liturgien, die dieses wunderbare Mysterium mit einer herrlichen Poesie umgeben und die es daher leuchtend, strahlend schön uns vor das geistige Auge rücken. Sodann führt aber Pius XII. Auch einen eigentlichen dogmatischen Beweis, indem er sich auf die Stimmen der großen Kirchenväter beruft, indem er die spätere Theologie, die des Mittelalters und der Neuzeit Revue passieren lässt und dann erst am Ende, aber als Krönung, den Blick in die Heilige Schrift wirft. Tatsächlich, liebe Gläubige, da ist nirgendwo berichtet vom Tode Mariens und es findet sich kein Wort über ihre leibliche Aufnahme in den Himmel. Aber so zeigt uns der Papst der Gesamtzusammenhang. Das Zusammenspiel verschiedener Worte und vom Heiligen Geist geschenkter Einsichten, etwa auch in den Briefen des heiligen Apostels Paulus, zeigt uns, je länger, je deutlicher, das Bild der Gottesmutter. Wenn es schon ganz am Anfang der Geschichte heißt, dass die Frau, dass der Same der Frau das Haupt der Schlange zertreten wird, das sogenannte Protoevangelium. Wenn durch die ganze Schrift hindurch der Zusammenhang zwischen Sünde und Tod hervorgehoben wird. Und wenn dann der heilige Apostel Paulus schreibt, dass der Sieg über die Sünde zugleich auch der Sieg über den Tod, über die Verderbnis, den Zerfall des Leibes, über dieses ganze Elend von Krankheit und Vergängnis ist, dann, so folgert Papst Pius XII., muss auch gelten, dass diejenige, die vom ersten Augenblick ihrer Existenz an von jedem Makel der Sünde bewahrt wurde, den Tod in Bezug auf die Verderbnis, den Zerfall des Leibes nicht zu kosten hatte. Die Christenheit spricht von einer Entschlafung Mariens. Das mag ein ganz sanftes und ruhiges Hinübergehen ihrer Seele gewesen sein. Die Auffassung, Maria sei überhaupt nicht gestorben, findet sich auch bei manchen bedeutenden Theologen, ist aber nie zur allgemeinen katholischen Lehre geworden. Die Seele Mariens also mag sanft hinübergegangen sein und dann alsbald schon folgte der Leib und wurde dann als Vollendung des Heilswerkes und als Zeichen für uns, was einmal auch aus unseren vergänglichen Leibern werden soll, in der himmlischen Herrlichkeit verklärt, mit Glanz, mit Schönheit vor Gott hingestellt. Daher sagt Pius XII., diese Aufnahme Mariens in den Himmel sei die Krönung aller Privilegien, also aller Gnadenvorzüge der allerseligsten Jungfrau Maria. Von hier aus betrachtet ergebe sich eine herrliche, eine gewaltige Zusammenschau aller Wahrheiten, die mit der jungfräulichen Mutter unseres Herrn zusammenhängen. Und deshalb schließt er seine so wunderbare dogmatische Bulle Munificentissimus Deus mit der Feststellung, jetzt ist der Augenblick gekommen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Wahrheit als von Gott geoffenbart zu verkünden, damit jeder katholische Christ sie als Wahrheit annehme und bejahe. Ja, es besteht eine Verpflichtung für den katholischen Christen, diese Wahrheit anzunehmen. Würde er dazu Nein sagen, dann wäre er nicht nur in Bezug auf diesen Punkt, sondern insgesamt vom katholischen Glauben abgefallen. Das Dogma, liebe Gläubige, ist aber nicht nur und nicht einmal in erster Linie eine strenge Ermahnung zum Glauben. Es ist, und so wollte Papst Pius XII. Gerade auch dieses Dogma verstanden wissen, ein Lobpreis, ein Ruhm, ein Hymnus auf die Wunderwerke Gottes, die so großartig anschaulich geworden sind in Maria, der in den Himmel aufgenommenen jungfräulichen Gottesmutter. Signum magnum apparuit in solis. Ein großes Zeichen erschien am Himmel. So setzt die heutige Festmesse in ihrem Introitus ein. Pius XII. Hatte die besondere Sendung, dieses Zeichen für uns gleichsam an den Himmel zu setzen. Und mit dem 1. November 1950 hat dann tatsächlich für die Kirche ein neues Zeitalter begonnen. Und wir tun gut daran, auf dieses Zeichen am Himmel zu blicken, denn es gibt uns die Antwort. Die Antwort, wo die wahre Erlösung und Vollendung liegt. Nicht in dem anmaßenden Willen des Menschen, diese Welt selbst zu verbessern, von unten her, durch Perfektionierung am Menschen, an seinem Erbgut, durch bestimmte Versuche, ihn zu beeinflussen in seinem Denken. Wir machen die bessere Welt. Nein, all diese Versuche zerschellen an dem Zeichen, das Gott selbst an den Himmel gesetzt hat. Die, die von Gott unendlich begnadet war, sie ist das große Zeichen. Diejenige, die seine Dienerin wurde, gehorsam bis ins Letzte, hat er erhöht über alle Kreatur. Und deshalb gibt sie uns die Antwort auf alle die großen Fragen unserer Zeit. Wollen wir also etwa 58 Jahre nach der Verkündigung dieses Dogmas in Freude und in Dankbarkeit zu ihr emporblicken und auch in unserem Herzen die große Sehnsucht sich entfalten lassen nach der Vollendung, die uns in ihr gezeigt ist, wo die Mutter, da sollen dann auch einmal ihre Kinder sein, um sich mit ihr in Ewigkeit zu freuen vor dem allmächtigen und allheiligen, dreifaltigen Gott, der so Großes gewirkt hat. Amen.